Huh? What the film are we watching?
Don't look at what's in front of you. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Hallo Matze.
Hallo Nikolai.
Sehr, sehr lange ist die letzte Folge tatsächlich her.
Umso besonderer die jetzige Folge.
Ja, denn es ist unsere 100. Folge.
Woo!
Krass.
Happy Birthday an uns.
Ja,
Happy Wobei Birthday ist es an kein, uns. Es ist kein Birthday, aber ein Jubiläum.
Ein Jubiläum ist auf jeden Fall. Hättest du gedacht, dass wir das jemals bis Folge 100
Natürlich.
Machen?
Nee, keine Ahnung. 100 ist schon viel.
Ja, 100 ist ziemlich viel. Und ich glaube, also ich hätte nicht gedacht, dass von da, wo wir gestartet sind, wir tatsächlich mal bei 100 Folgen landen. Aber ich finde es aber super cool.
Ja, apropos 100. Folge. Hast du die Top 100 gesehen, die die New York Times letzte Woche geteilt hat?
Ja, ich habe was davon mitbekommen, weil mir deine Freundin erzählt hat, dass ihr einen Film von dieser Liste geschaut den du bislang noch nicht gesehen hattest.
Ja, wir haben Mean Girls geguckt.
Ja.
Das können wir gleich noch besprechen. Aber die New York Times hat bei Filmschaffenden in Hollywood, Kritiker, Autoren, sonstige Leute, ich glaube 500 Leute, befragt, was die besten Filme des 21. Jahrhunderts sind, also seit 2000. Hast du Ergebnisse gesehen?
Nein, tatsächlich kenne ich die Liste nicht. Ich wollte sie mir noch anschauen, nachdem ich darüber.
Okay, dann machen wir ein ganz kurzes Quiz. Errätst du drei Filme aus den Top 10 der besten Filme des 21. Jahrhunderts?
Boah, lass mich kurz nachdenken. Ich, drei Filme, sagst du?
Ja.
The Dark Knight.
Nein, Rises. Irgendwas
von Christopher Nolan muss da aber dabei sein.
Nein, Christopher Nolan hat keinen Top 10 Film.
Okay, wie viele Versuche habe ich?
Naja, wir wollen es ja nicht in die Länge ziehen, aber vielleicht triffst du ja einen. Also ein Tipp kann ich dir geben, ist das Platz 1.
Ja, okay, dann ich brauch's den Tipp, glaube ich, gar nicht geben, die Verurteilten.
Nein, der ist aus den 90ern. Wir reden ab Filme ab 2000. So aber Platz 1 ist der bestbewertete Spielfilm auf Letterboxd immer noch, glaube ich. Oder war es mal letztes Jahr?
Dune?
Der auch einen Oscar gewonnen hat. Nee.
Ich blamier mich gerade so hart. Ich habe wirklich keine Ahnung, mir fallen gerade.
Also ist ein Horrorfilm von 2017 dabei.
Ja, du kennst ja, wie gut ich in diesem Genre unterwegs bin.
Es ist ein David Fincher-Film dabei. Es ist ein Film dabei, den wir zu Hause bei dir, der einzige Film, den wir zu Hause bei dir geguckt haben, der ist mit in den Top 10.
Den wir bei mir geschaut haben. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Okay, gut. Dann ich löse mal auf.
Ja, bitte. Ich blamier mich hier nur weiter.
Die besten 10 Filme laut New York Times oder laut der Umfrage der New York Times. The Social Network auf Platz 10 von David Fincher. Dann Spirited Away auf Platz 9. Get Out auf Platz 8. Das ist der Horrorfilm von Jordan Peele 2017. Eternal Sunshine of a Spotless Mind von Michel Gondry auf Platz 7. No Country for Old Men auf Platz 6. Moonlight auf Platz 5. In the Mood for Love von Wong Kar-wai, der wahrscheinlich unbekannteste 2001. There Will Be Blood, das ist der Film. Auf Platz 3. Ja, das war unsere gemeinsame Watching-Session. Mulholland Drive auf Platz 2 und Platz 1 Parasite, der beste Film des 21. Jahrhunderts.
Wie ich nicht auf den kommen konnte, ist auch ein
Ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen überrumpelt.
Alles gut. Ich hätte mich ja auch einfach darüber informieren können. So als Interessierter.
Ja, aber für alle, die es interessiert, diese Top 100 ist ganz, ganz interessant. Ich glaube, die ist leider immer noch hinter einer Paywall auf der Seite, aber Reddit oder so hat das ja dann schnell auch zum Nachlesen. Genau. Das war der kurze Einschub. Genau, kommen wir zum heutigen Film.
Ja, da ist auch ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten. Keine 100 Jahre, aber 28 Jahre. Denn wir haben uns 28 Years Later angeschaut, der 18 Jahre nach 28 Weeks Later und 23 Jahre nach 28 Days Later jetzt in die Kinos gekommen ist, von Danny Boyle. Bevor wir in den Film einsteigen, wir haben uns ja zusammen vorher nochmal 28 Days Later angeschaut. Und nachdem ich beide noch nicht gesehen habe, habe ich mir auch nochmal 28 Weeks Later, beziehungsweise nicht nochmal, ich habe mir 28 Weeks Later auch einmal angeschaut. Für mich war es beides das erste Mal, die zu schauen. Ich habe deswegen, glaube ich, auch ein bisschen anderen Blick darauf, als wenn man die näher am Release-Zeitpunkt schaut. Wie findest du die beiden? Wie ordnest du die ein?
Also Days habe ich nicht zu Kino-Release, da war ich noch ein bisschen zu jung, geschaut, aber schon, also bestimmt vor 15 Jahren oder so. Damals fand ich ihn sehr, sehr beeindruckend. Wofür der Film ja sehr bekannt wurde, sind die Szenen des leeren Londons, durch die der Junge Cillian Murphy schlendert, nachdem er aus dem Koma aufwacht. Die fand ich damals auch sehr beeindruckend oder neu. Und wie haben sie das denn gemacht? Der DV-Cam-Look ist für heutige Verhältnisse schon arg pixelig. Also du hast ja noch diese zwei kleinen Pixel, wie Cillian Murphy über die Westminster Bridge läuft. Ja. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, da reinzukommen in den Look, finde ich. Aber ich nach wie vor ein Film, der vielleicht ein paar Logiklöcher hier und da natürlich hat, aber ein Film, der sehr stark wirkt in seiner Erzählung von Isolierung. Auch ein Film, der, glaube ich, direkt nach 2003 hast du gesagt, ne? Also auch
2002,
ja. Direkt nach, also in die Post-9-11-Ära fällt eine der markanten Filme und eine total veränderte Stadt zu sehen. So. Also in dem Kontext wurde, glaube ich, auch viel gelesen. Ein Film, der immer noch sehr gut funktioniert, einen tollen Cast hat. Danach Weeks fand ich damals schon deutlich schwächer, so ein bisschen eine Verhollywoodisierung dann mit einem großen Budget versuchen, daraus mehr Teiler zu machen. Den habe ich jetzt aber auch nicht nochmal angeguckt, sondern mir nur nochmal schnell ein Recap angeguckt. Wobei der überhaupt keine Rolle spielt, finde ich. Vor allen Dingen, weil sie inhaltlich sogar zurückrudern, also was die Quarantäne angeht, weil in Weeks werden ja Leute wieder zurückgebracht nach Großbritannien, was eigentlich wieder revidiert wird dann in Teil 3. Aber ja, für dich als Erstgucker, wie war's?
Ja, also ich teile auf jeden Fall die Meinung mit dir, dass Days vom Niveau her und vom Anspruch irgendwie besser ist. Er hat mehr Charakter. Ich fand das mit dem VHS-Look gar nicht so schlimm, aber für mich ist es halt auch einfach ein Film von 2002. Also,
ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, aber ich hatte nur vergessen, wie niedrig auflösend dieser Film ist.
Ja, und ich hat aber, also passt ja irgendwie zum Genre, passt zum Film und reiht sich da irgendwie, also gibt dem Ganzen eine sehr eigene Atmosphäre und das fand ich sehr gut. Und klar, Zombies sind jetzt nichts Neues. Du hast mir erzählt, dass es so die ersten schnellen Zombies der Filmgeschichte so ein bisschen.
Ja, also es war schon ein Revival des Zombie-Genres. Vor allem, es sind ja keine Untoten bei der N28-Reihe, sondern Infizierte.
Ja, aber reiht sich da ja trotzdem so ein bisschen ein. Und das da schaut man natürlich ein bisschen anders drauf, wenn man das halt schon kennt und so Sachen wie World War Z oder ähnliches gesehen hat, weil sich da so das Thema einfach, also mittlerweile auch in den Medien.
Oder The Last of Us noch.
Genau, sehr viel präsenter ist und einfach in vielen verschiedenen Iterationen auftaucht. Ich fand die Charaktere wahnsinnig stark und interessant, vor allem die Frauencharaktere, richtig gute Story. Und das hat dann in Weeks tatsächlich sehr abgenommen. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen dieses Thema so ein bisschen versuchen weiter zu spinnen im Sinne von, okay, also auch dieses so, okay, wir versuchen dieses Gebiet wieder zu repopulieren und da wieder Leute anzusiedeln und was aufzubauen. An sich ja schon interessanten Gedanken, weil es nicht immer dieser komplette Downfall ist und irgendwie irgendwas, ein Virus, der ausbricht, ist gleich tot für alles und am Ende endet es darin, dass alle tot sind, sondern irgendwie dieses, hey, wir erschaffen da was Neues.
Ja, auch die Anfangsprämisse, dass er seine Frau zurücklässt und dann seine Kinder anlügt.
Ja.
Ja,
auch das definitiv interessanter Aspekt, aber wie du gesagt hast, zu sehr hollywoodisiert. Auch hat mir so ein bisschen so ein Utopia-Gedanke vielleicht sogar darin gefehlt, wo ich mir denke, okay, ihr baut eine neue Gesellschaft auf, dann warum spinnt man die genau gleich wieder irgendwie? Und diese Aspekte hätte ich, glaube ich, in dem Kontext noch mal interessanter gefunden und hätte dem Film, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, als nur eine Fortsetzung zu sein, die, hey, wir bringen da wieder Leute hin, nur dass wir sie wieder infizieren können, weil das am Ende eh unausweichlich war. Und das da hätte natürlich ein bisschen, ja. Aber an sich, ich bin ja jetzt nicht der Mega-Horror-Fan. Ich hatte sie gedacht, dass die sehr viel krasser sind. Mhm. Aber vielleicht ist es auch dem Look ein bisschen hier und da geschuldet, dass man die gar nicht so brutal wahrnimmt. Und ich glaube, deswegen habe ich die noch nie groß auf der Liste gehabt. Bin aber froh, sie jetzt gesehen zu haben.
Ja, und also Teil 2 fällt auch natürlich aus ein bisschen aus der Reihe, weil Alex Garland und Danny Boyle, die Teil 1 geschrieben bzw. Regie geführt haben, da nur noch, ich glaube, als irgendwelche Executive Producer noch bei Teil 2 mit dabei waren, aber nichts mehr mit dem Film an sich zu tun hatten. Und jetzt genau. Für Teil 3 sind sie wieder zurück.
Genau, für Teil 3 sind sie wieder zurück.
Beziehungsweise zum Start einer neuen Trilogie.
Das ist zumindest das, was sie versprechen. Ich weiß gar nicht, hast du Zahlen im
sicher.
Kopf, wie der finanziell sich am Boxoffice schlägt?
Habe ich nicht, aber der nächste ist schon für Anfang 2026.
Okay, ja, interessant.
Dann angekündigt, ja.
Kurz aber mal zur Story von 28 Years Later. Also wie der Titel schon sagt, es spielt 28 Jahre nach dem Virusausbruch in der UK. Man verfolgt so ein bisschen eine Community, die Wege gefunden hat, parallel zu diesem Virus zu leben, denn man ist auf einer kleinen Insel vor dem schottischen Festland. Und die Insel ist mit einem, keine Ahnung, wie langem Weg mit dem Festland tatsächlich verbunden, über den man aber nur gehen kann, wenn Ebbe ist. An sich haben sie aber die Möglichkeit, aufs Festland oder die Hauptinsel zu gehen. Und im Mittelpunkt dieser Story steht eine Familie, und zwar die Mutter ist Isla, von Jodie Comer wird die gespielt, der Vater wird von Aaron Taylor-Johnson gespielt, ist Jamie, und die haben einen jungen Sohn, den Spike. Und während die Mutter sehr krank ist und man nicht wirklich weiß, was sie hat, nimmt Jamie seinen Sohn, ich würde schätzen, er ist so 11 oder 12.
12, sagen sie,
ja. Mit auf eine Erkundungstour aufs Festland, wo er eben lernen soll, Infizierte zu jagen und sich zu verteidigen und irgendwie so ein bisschen, ich habe auch das Gefühl, dass es so ein Schullandheim, so eine Lehrfahrt war, so, hey, das ist da draußen.
Ja, so eine Zeremonie zum erwachsenen Mann werden.
Ja, jetzt, ne? Genau. Er lernt auch auf diese Tour, dass man sich selber wieder zurückkämpfen muss, denn in dieser Community gibt es die Regel, dass wenn Leute nicht zurückkommen, dann wird auch nicht nach ihnen gesucht. Sie schaffen es aber zurückzukehren und er erfährt dann über einen anderen Bewohner von einem angeblichen Arzt, den es auf dem Festland gibt, beschließt dann mit seiner Mutter alleine auf das Festland zu gehen und diesen Arzt zu suchen, dass er ja, sie finden kann, in der Hoffnung, dass der Arzt ihr helfen und sie heilen kann. Wie war für dich das Kinoerlebnis, abgesehen davon, dass es schön klimatisiert war?
Und ich mein Fahrrad mit reinnehmen durfte.
Ja.
Ich fand 28 Years Later cool. Einen coolen Film, der mir an vielen Stellen Spaß gemacht hat, der mich aber nicht so hinterlassen hat oder zurückgelassen hat wie Days, den ich doch stärker einschätzen würde nach wie vor. Ein Film, der vor allen Dingen optisch Spaß macht, sehr viele Ideen hat in der Montage, Collage zwischendurch, der sehr Danny Boyle-mäßig stellenweise wie Musikvideos daherkommt, also auf positive Art und Weise. Viel gegen die Standardkonvention geht, wie ich Sachen inszeniere. Ein Film, der ja komplett, fast komplett auf iPhones gedreht wurde. Es gibt noch Drohnen und sonstige, irgendwelche kleine Kameras, die sie noch eingesetzt haben, aber der auch so einen gritty digitalen Look hat, nicht so wie Teil 1. Wenn ich die Making-ofs sehe, da, die haben ja richtige Prime-Lenses da auf diese iPhones draufgepackt. Das ist schon irgendwie absurd.
Ja.
Aber eine coole Ästhetik einfach, der coole Performances auch hatte, finde ich. Der mich aber emotional vielleicht nicht so mitgerissen hat. Und das mag daran liegen, dass er stellenweise mir zu viele Themen und Schichten reingepackt hat, so dass am Ende ich irgendwie einige Sachen lesen konnte, aber nichts, was mich so richtig ergriffen hat, weil der Film halt in viele verschiedene Richtungen halt schießt und ich ihn dadurch vielleicht nicht ganz so bewegend, auch nicht überraschend fand, sonderlich. Also es fängt an mit dem Thema der Community und der Rückwärtsgewandtheit auch der Community. Gerade in der Zeit von Make Everything Great Again. Bewegungen um den ganzen Globus, das spielt ja mit so einer Rolle rein. Ne? Also diese Zurückgewandtheit in wie überlebe ich als Community. Ein Vater, der seinen Sohn zu so einem Alpha machen will, den sie ja später dann begegnen. Wir haben den Brexit ein bisschen mit drin, wir haben das Militär mit drin, gerade in dieser starken Collage, wo sie die Insel verlassen und da das Gedicht Boots heißt das, sein Mitschnitt von
ja.
1910er irgendwann von Rudyard Kipling. Fun Fact an dieser Stelle übrigens, dieser Audiomitschnitt des Gedichtes war ja in dem Trailer schon drin, in dem allerersten Teaser,
ja.
Aber nicht im Film. Und Danny Boyle war so begeistert von diesem Trailer, dass er das kurzfristig noch mit reingepackt hat in den Film, den Audio.
Ja, das merkt man leider.
Ja, aber ich finde es nicht schlimm, dass es so fragmentiert ist, weil der Film an sich ja viele verschiedene, auch fast visuelle Ebenen aufmacht. Also auch wenn sie auf diese Insel wieder zurückrennen, verfolgt von dem Alpha und du hast diese Polarlichter auf einmal, wo du das Gefühl hast, die sind mitten in der Milchstraße da irgendwie. Ja, deswegen vor allen Dingen optisch irgendwie cool, beeindruckend mit Ideen insgesamt. Wir haben auch das Thema des Todes, ne, mit der Figur von Ralph Fiennes dann, den Toten zu gedenken, wir müssen alle sterben und als Kontrast zu der Community, die so ne, hinter sie sich selbst verbarrikadiert und sich nicht weiterentwickeln wird. Ein Film, der dann offen endet und klar sich dann am Ende vielleicht doch ein bisschen auch anfühlt wie eine Exposition eben für die Teil 2 und 3, in denen ja Cillian Murphy irgendwann wieder auftauchen soll. Ich hatte Spaß, aber ich war nicht emotional ergriffen so richtig. Vielleicht trifft es das ganz gut. Wie war es denn für dich?
Ja, tatsächlich ähnliche Eindrücke. Also emotional hat er mich so von der Story nicht wirklich mitgenommen. Ich glaube aber, dass das auch an den Charakteren lag, die einfach nicht wirklich likable waren oder man sich nicht wirklich in sie hineinversetzen konnte. Ich glaube, der einzige, wo ich wirklich so ein bisschen einen Bezug zu hatte, war der schwedische Soldat, der an einem Punkt irgendwie so ein bisschen auftaucht, der irgendwie verhältnismäßig viel Charakter für wenig Screentime hat, indem er ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, was man im Leben eigentlich erreicht und er einem Kumpel gesagt hat, dass er irgendwie nichts macht und sich deswegen da hat hinfliegen lassen und
jetzt hat er den selber
fragt, ja.
Warum er nicht selbst Pakete ausliefert.
Ja. Genau. Und so ein bisschen der Sinn des Lebens, aber das spielt ähnlich auch in das Thema rein. Es werden super viele Sachen aufgemacht, irgendwie in Bezug auf den Virus, dass es irgendwie ja diese Mutationen und Alphas gibt, dass wir einen Mutter-Zombie haben, irgendwie die, oder eine Schwangere, die dann ein Kind gebärt, was aber nicht infiziert ist, und irgendwie werden so Themen aufgemacht, obwohl so dieses Feld der, okay, wie arbeitet dieser Virus eigentlich, so gar nicht Thema ist. Dann hat man dieses Ding irgendwie, okay, sie leben in einer Zivilisation, die irgendwie um 1000 Jahre zurückgeworfen wird. Das wird auch so ein bisschen thematisiert und wo man eigentlich steht und glaube ich auch so ein bisschen so einen Spiegel in die heutige Zeit vielleicht auch, dass man auch irgendwie leben kann ohne das alles und wie so eine Community irgendwie funktionieren kann. Es ist irgendwie, es fühlt sich nach sehr, sehr vielen Puzzlestücken an und so ein bisschen wie bei Megalopolis, dass Danny Boyle einfach sehr, sehr viele Ideen, glaube ich, hatte in dieser Welt und er versucht hat, sehr, sehr viel reinzubekommen. Also sowohl storytechnisch als auch so vom Visuellen, weil du hast schon gesagt, es wird nicht unbedingt konventionell agiert, aber irgendwie ist es trotzdem, fühlt sich's an wie so ein Flickenteppich. Und es war so, okay, die eine Seite mache ich, oder dieses, wenn am Anfang Infizierte mit einem Pfeil getroffen werden, dass du immer diesen kurzen Freeze-Frame hast und dann geht's verzögert wieder weiter.
Ja, diesen Bullet-Time-Effekt, den sie gemacht haben.
Genau,
ja.
Und dann ist der aber irgendwann auch wieder weg. Und irgendwie so am Anfang so komplett konsequent da. Und ja, weiß auch nicht. Irgendwie, ich hatte auch, also ich wusste vorher, dass der eben zum Großteil auf dem iPhone gedreht wird, beziehungsweise wurde. Und habe mir dann im Film nur gedacht, ja, okay, sieht man. Also das ist halt, das und irgendwie hat es aber auch nicht so viel dazu beigetragen, dass man da jetzt, also da hat den Film irgendwie nicht auf eine andere Ebene gebracht, weil du hättest alles auch mit einem besseren Equipment machen können und wahrscheinlich hättest du sogar, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sogar interessanter gefunden, wenn es in die Story eingebunden gewesen wäre, dass du der halt einen VHS-Rekorder findet und diese Reise irgendwie begleitet. Ich weiß nicht, ob ich das charmanter sogar gefunden hätte, aber es ist so, es trägt nichts dazu bei,
so außer dass man sagt,
wir machen es halt, weil es technologisch irgendwie geht. Und aber es hat halt dem Film nichts dazu
erzählt. Ja, es ist vielleicht mehr eine Referenz auf Teil 1, als dass es eine eigenständige stilistische Entscheidung ist, die inhaltlich noch was bewegt, wobei, also, ja, keine Ahnung.
Ja.
Es hat trotzdem, ich würde schon sagen, dass es eine coole Entscheidung ist, weil es trotzdem diesen Handheld einfach mal draufhalten Charakter immer noch hat. Und wir sind halt in der Postapokalypse und da dreht man halt keine schönen Filme, weiß ich nicht.
Aber das einzige Handy, was du siehst, ist das vom Soldaten.
Ja,
das
ich meine,
einer Minute aus, irgendwie
ich,
so.
Ja, das stimmt. Also der Film will ja auch nicht Found Footage sein. Das will Teil 1 ja auch nicht sein.
Ja.
Deswegen, ach, ja.
Echt, also es hat den Film nicht schlechter gemacht, es hat ihn auch nicht besser gemacht.
Ja, aber man vergisst es auch irgendwann ein bisschen, finde ich.
Echt? Ich fand die teilweise so wackelig und unruhig, die Szenen, wo ich mir dachte, also das iPhone hat doch einen besseren Bildstabilisator.
Ja, aber es ist auch dann, also dann bewusst, also weil das Gear, das sie da dran gehabt haben, da hätten sie auch locker stabilisieren können.
Irgendwie schon. Insgesamt aber halt ein Flickenteppich. Irgendwie, es waren gute Ideen und Sachen dabei, aber halt so das Gesamtkonstrukt hat mich einfach nicht überzeugt. Und auch jetzt dieses Boots-Gedicht oder Poem, was genau das gleiche ist, nur Englisch. Auch da, es geht ja, also ich weiß auch nicht, wie das thematisch reinpassen soll, weil das ja ein, also es ist ja ein das soll ja vor allem auch, wenn man es richtig vorträgt, wie in der Version, die wir da hören, das Marschieren von Soldatinnen zeigen.
Ja.
Und wie dieses Marschieren und immer gleiche rhythmische Personen in den Wahnsinn treiben kann. Und irgendwie, ich finde da keine Parallele zum Film irgendwie. Ich weiß nicht, ob du da irgendwo eine siehst.
Nee, ich meine, man kann es natürlich auch rückwärts lesen. Das wurde in den Trailer geschnitten, weil es halt stilistisch gut passt. Und dann die Boyle fand es halt cool und hat. Ich meine, das ist ja alles unterschnitten dann mit so Militärausschnitten und teilweise alten britischen Filmen von irgendwie Arthur an der Tafelrunde, keine Ahnung. Ja, und ich hab da einfach viel Militarisierungskritik und auch, also der Vater, der seinen 12-jährigen Sohn schon zum Soldaten machen will, gesehen. Ja, das ist ja das Thema da, aber
das könnte eine Parallele sein, das stimmt. Aber die ist mir ein bisschen zu dünn für die Größe dieses Gedichts. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich war letztens in einer Ausstellung in Berlin, die hieß Nothing is Original und geht halt darum, dass wir, oder dass man eben in Film und Kunst eigentlich sowieso nur Sachen rezitiert. Und aber man den Anspruch eigentlich haben sollte, wenn man schon Sachen klaut und zitiert, sie sinnvoll anreichern sollte, dass man sie auf ein nächstes Level bringt. Und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass man das da gemacht hat. Sehr interessante Ausstellung, aber auf jeden Fall.
Ja, vielleicht auch hier wieder ist der, ich will nicht sagen, dass der Film Style over Substance ist, überhaupt nicht. Aber ich fand ihn dann stilistisch auch an der Stelle mit der Montage vielleicht interessanter als das, was ich für mich selbst daraus ziehe, würde ich sagen.
Ja, ich fand einfach hier und da ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich weiß nicht, ob man, also vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass man vielleicht in einen, weil auch der zweite, der macht ja super viele unterschiedliche Themen irgendwie auf. Also das Thema Immunität zum Beispiel wird ja im zweiten Teil ganz groß irgendwie angeteasert, aber irgendwie überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Beziehungsweise auch, dass die Kinder, die ja infiziert sind, am Ende von der Insel weggeflogen werden, wird ja auch null aufgegriffen. Also dieser Virus, der wütet ja trotzdem weiterhin nur auf dem britischen Festland. Und das, weiß ich nicht, also ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass man, wenn man da auch nochmal einen Film macht, oder vielleicht hatte ich das, dass man dann sich mal ein Thema raussucht, worauf man sich fokussieren möchte, um irgendwie diese Welt weiter zu bauen. Aber irgendwie fühlt es sich immer noch sehr an, als wäre man so, als würde man irgendwas puzzeln, aber man hat den Rahmen noch gar nicht.
Ja, es wurde ja schon erweitert. Also die Zombies zum Beispiel, ne, sind jetzt in Gruppen zusammen angeführt von irgendwelchen Alphas, die dann wiederum eine Referenz auf die heutige Zeit sind. Man hat diese Slow Zombies, die am Anfang erschossen werden. Das hat dann fast schon so ein bisschen Videogame-Charakter. Ne? Also nächster Teil und es gibt jetzt neue Gegner, ja, sonst, die man anders killen muss. Was ganz witzig ist, aber
ja, was ich sogar irgendwie auch verstehe, weil 28 Jahre, da mutiert so ein Virus. So, das passiert halt. Das ist vollkommen in Ordnung. Da lasse ich mich ja noch drauf ein, aber dann dieses, also selbst in Alpha verstehe ich unter dem Hintergrund, aber dass halt so random nach 28 Jahren auf einmal dann da eine schwangere Infizierte ein Baby gebärt, so wie lange war sie schon infiziert und schwanger mit diesem Ding, frage ich mich.
Ja, wobei ich sagen muss, die Szene war, fand ich vielleicht sogar die stärkste im ganzen Film. Also wenn da die Mutter die Zombie-Mutter einfach als Mutter sieht und die dann quasi, also sie ihr dabei hilft und supportet, das Kind zu gebären, wo so ein menschlicher Moment in dem Zombie auch drin ist und da so eine Connection entsteht. Das fand ich vielleicht sogar, das fand ich auch stärker als die Szene später, als dann die Mutter ja aus dem Leben geht und er ihren Schädel da ganz oben platziert und dann Richtung Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang richtet.
Ja.
Was ich fast schon am Rande des Kitsch
oh, ja.
fand. Das fand ich jetzt nicht sonderlich irgendwie, ja, keine Ahnung. Also klar, es ist dann aus der Kinderperspektive erzählt. Deswegen, also ich fand es jetzt nicht irgendwie schlecht inszeniert oder so, aber ich fand dann die Mutterszene noch die stärkste.
Ich fand die auch richtig gut tatsächlich. Aber auch das hat nochmal irgendwie so ein Ding aufgemacht. Ich meine, dieser Virus, der macht Leute ja vor allem aggressiv irgendwie. Mhm. Und das hat mich aber auch so an so Szenen erinnert, dass, ja, okay, in denen steckt immer noch was Gutes. Und wenn man ihnen nur gut Menschlichkeit einredet, so ungefähr, und sie besänftigt, so ein bisschen Halt-Moment, dann kann man sie auch wieder beschwichtigen.
Ja, stimmt.
Das hat es dann für mich schon wieder irgendwie ein bisschen komisch wirken lassen.
Ah, nee, ich fand's cool und noch cooler war dann Ralph Fiennes One-Liner, The Magic of the Placenta.
Ja, der war tatsächlich ganz gut, ja.
Apropos Ralph Fiennes, ein unglaublicher Schauspieler. Das ist, wenn der hat ja echt wenig Screentime, aber die füllt er mit so viel Leben und Präsenz und du glaubst diesem Charakter. Das fand ich aber insgesamt fand ich seinen Charakter schlecht eingewoben, weil es wurde immer davon geredet, dass das der crazy Doktor ist, den man jetzt suchen muss und nur das Kind mit seinem naiven Glauben daran, die Mutter heilen zu können, sucht den auf, weil so crazy kann der ja gar nicht sein. Natürlich ist er nicht crazy. Ja, ach so.
Ja, das ist...
Ja. Überhaupt wie der Film, dann können wir wieder zu Ralph Fiennes zurück, wie der Film sehr wenig subtil ist, finde ich. Also dafür, dass er sehr viele Themen aufmacht und aufmachen will und die ich auch cool finde zu besprechen, Alex Garland irgendwie erklärt es einem auch die ganze Zeit. Also es wird immer in Dialogen erklärt, das ist die Community, das ist die Insel, das sind unsere Regeln, das ist der Weg, den kannst du nur bei Ebbe gehen. Wenn wir drüben sind, wenn das und das passiert, tu dies. Ja, hier sind übrigens, siehst du die Bäume, die gefällt werden, hier wirst du arbeiten. Weißt du, was ich meine? Irgendwie war ständig, der Film kränkelt so ein bisschen an Tell and Don't Show. So, also das halt andersrum, wie es sein sollte manchmal. Aber ja, Ralph Fiennes.
Ja. Ja, beeindruckend. Also, das hast du ja schon gesagt. Und trotzdem auch dahingehend hat das auch, ich finde diesen Part, wenn sie da bei ihm sind, so ein bisschen, als wäre es aus einem anderen Film, hatte ich irgendwie das Gefühl. Also, so, sie finden ja den Doktor dann und der kann natürlich nicht helfen, weil die Mutter von Alfie Krebs hat. Ich vermute mal, dass diese Diagnose richtig war. Dann hast du da irgendwie so ein Thema von so einem super krassen Virus, der ein ganzes Land vernichtet. Und es gibt aber trotzdem immer noch Krebs, so ein bisschen. So. So, und irgendwie hat sich das auf einmal so, das wurde überhaupt nicht wirklich thematisiert, aber ich glaube auch, also der Sohn kennt das natürlich gar nicht. Der ist ja in einer komplett anderen Welt aufgewachsen. Aber das fand ich auch noch, für ihn war sehr, sehr viel auf komplett normal irgendwie. Mhm. Dafür, dass er so isoliert irgendwie aufgewachsen ist. Da war er wenig erstaunt über Dinge, die er irgendwie neu lernt und sieht irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Zumindest gab es einen harten Bruch, als er dann allein mit seiner Mutter davor ist, weil davor war er ja schon so ein bisschen auch begeistert, so okay, wenn man da jetzt noch weiter ins Land reinläuft, sieht man dann irgendwann das Meer nicht mehr.
So ja, ja.
Und das war dann irgendwie auf einmal so komplett weg. Und ich fand das sehr, sehr schön irgendwie, diesen Moment. Aber dann hast du auf einmal so, und ich weiß nicht, also Krebs ist ja doch bei uns in der Gesellschaft auch immer noch eine Krankheit, die halt als so ungefähr das Tödlichste irgendwie angesehen wird. Und dann hast du da irgendwie diesen harten Kontrast dazu, zu diesem, ja, Denkmal, was er geschaffen hat, was halt so drüber war.
Aber auch ziemlich cool.
Ja, auch irgendwie cool, aber es war halt auch einfach unrealistisch, muss man sagen. Und irgendwie die Message, klar, von diesem, dass man daran erinnern muss und dass man auch also sowas übermitteln muss, was da so ein bisschen passiert ist. Es ist ja so ein bisschen wie so, hey, wir erbauen ein Monument, das, wenn man, keine Ahnung, in 1000 Jahren da noch ist, dann irgendwie weiß, dass da was passiert ist, weil es gibt niemanden, der es übermitteln kann. So ein bisschen wie Stonehenge hat man so ein bisschen so ein Ding. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du diesen Part des Films wahrgenommen hast.
Ach, ich fand das schon cool. Also, es hat schon funktioniert als Kontrast zu vor allen Dingen dem Vater und der ganzen Community, sich daran zu erinnern, was wirklich ist und dass wir halt am Ende alle gleich im Tod sind, sozusagen. Und rein visuell war das schon stark. Ich meine, das ist ja mit im Key Artwork des Films.
Ja, da habe ich mich auch schon gefragt, irgendwann nach der Hälfte des Films, wann kommt dieses
das, und vor allem, weil man weiß, dass Ralph Fiennes kommt, man wartet dann so ein bisschen auf die Szene halt, ne? Nee, es hat für mich in seiner ruhigen, vernünftigen Art und Weise, wie er das Leben sieht und wie er dem Leben begegnet halt, nämlich es kann jeden Moment vorbei sein und sich dieses krampfhafte Klammern an der Community auf der anderen Seite bei diesem Holy Village da, die ja fast wie eine Sekte da so zusammenhalten und sich isolieren halt von allem anderen, sich abschotten und dann hast du diesen Einsiedler, der halt das Leben ganz anders umarmt, sage ich mal. Der Part hat für mich doch gut funktioniert, ja. Können wir schon ans Ende gehen, oder?
Eigentlich können wir so schon ans Ende gehen, ja.
Ja, also ich meine, gespoilt haben wir jetzt ja eh schon, aber ganz am Ende, nachdem er einmal mit seinem Vater draußen war, einmal mit seiner Mutter draußen war, bringt er das Kind ja wieder zurück und geht dann ganz alleine raus und trifft ganz am Ende auf eine New Kids on the Block Gedächtnis Boyband, die ihm dabei hilft, die Schlusshorde des Films zu killen und ist dann gleichzeitig auch der Teaser für Part 2, nehme ich mal an, dass wir den Jungen sehen werden, wie er mit der Gruppe weiterziehen wird. Mut gemaßt jetzt, ne?
Kann man auf jeden Fall rauslesen. Also es ist ja der Sohn des Pfarrers, den wir ganz anfangs im Cold Opener wegrennen sehen, der dann auf einmal da auftaucht. Und ich musste leider in der Art und Weise, wie es inszeniert war, wie die überhaupt auch mit ihren Tracksuits, jeder in der anderen Farbe, hat mich halt irgendwie an Power Rangers.
Ja, schon, gell?
Also irgendwie so, es war halt so dieses, hey, wir haben da jetzt so ein cooles Team. Oder also, es war halt cringe irgendwie.
Aber also, auf eine ziemlich witzige Art und Weise. Also ich fand's richtig, ich fand's cool, dass sie, ich finde auch, dass das nochmal eine ganz andere Sicht auf den Film insgesamt gibt. Nämlich, dass alles wirklich nur halb so ernst ist. Und an vielen Stellen einfach auch fast schon Persiflage ist.
Ich ja, mein, aber es
also so, sowas halt wie dieser Riesenlümmel von dem Alpha.
Ja.
Halt auch ein visuelles Statement ist, was eher in Richtung Komik geht, ist, war der Schluss halt auch so ein bisschen drüber einfach. Und ich fand es irgendwie ziemlich cool, dass der Film halt sagt, ja, scheiß drauf, jetzt bringen wir die noch. Das,
ja, aber dafür fand ich es tatsächlich wieder zu wenig drüber, weil das für mich halt dieses war, so aller die ganzen anderen Zombie-Serien, The Walking Dead, aber was für eine Gruppe oder weirde Gruppe an irgendwelchen Verrückten können wir uns jetzt noch aus dem Hut zaubern.
Ja,
und,
ja.
Und das macht das Zombie-Genre ja schon sehr irgendwie so. Und dann gibt es halt die einen, die das glauben, oder auch bei Last of Us dann die, mir fällt der Name gerade nicht ein, die durch Pfeifen kommunizieren.
Ach so, ja, ja, die Seraphites. Mhm.
Genau. Da werden ja diese kompletten Gruppen, die halt isoliert voneinander leben, irgendwie, natürlich, das passiert ja, das weiß man ja gesellschaftlich, dass wenn du dich da irgendwie abkoppelst, sich so eigene Dinger formen, aber irgendwie ist dieses, nee.
Ja, für mich hat ein anderer Teil da gestört, nämlich das, was der Film, oder wo der Film die ganze Zeit gegenarbeitet, ist, den jungen Alfie zum Alpha und Jäger zu machen, das, was der Vater will. Und im Gegensatz dazu steht ja die Mutter. Und dann am Ende sehen wir Alfie aber, wie er halt dann doch mit seinen 12 Jahren rausgeht und jetzt zu diesem einsamen Jäger wird, den sich sein Vater ja auch ein bisschen gewünscht hat. Klar hat er zwischendurch seinen Vater aktiv verlassen, um die Mutter retten zu können, hat dann seinen Vater zum zweiten Mal aktiv verlassen und das Baby dagelassen. Also er hat da schon dann eine Entwicklung durchgemacht, aber irgendwie ist er am Ende doch da, wo der Vater ihn haben wollte. Also weißt du, was ich meine? Und das fand ich irgendwie unbefriedigend.
Ja, du hast recht. Das ist tatsächlich, also das geht voll gegen das, was sie eigentlich so
sagen wollen.
Also es bestätigt ja eigentlich auch nur noch mal so, okay, das ist halt dann anscheinend der Weg, wie man das macht. Oder wir wollen am Ende eine Heldengeschichte erzählen.
Also klar, er ist aus der Community, so aus der toxischen Community raus. Also das hat er gemacht und auch von selbst. Also aktiv hat er sich da befreien können. Aber irgendwie ist der Punkt, Frage, an dem man dann am Ende ist, ist dann mir fast schon zu sehr Exposition für Teil 2, wo wir dann sehen, wie er in seinem Leben weitermachen wird. Keine Ahnung.
Ja, das ist halt die Frage, ob das weniger toxisch ist, da jetzt alleine rumzurennen und also, weil gefühlt das, was er ja machen möchte, ist einfach nur. Also ich verstehe es ja auch aus einer Teenager-Perspektive, so dieses, okay, ich habe mein ganzes Leben lang auf dieser Insel gelebt, ich kenne nur das, ich will raus und ausbrechen und sehen, was es auf dieser Welt noch gibt und auch so ein bisschen hinterfragen, glaube ich, das, was einem erzählt wurde, so ein bisschen Höhlengleichnismäßig, weil er hat halt so ein natürlich ein sehr einseitiges Bild ja erzählt bekommen oder wie er die Welt halt wahrnimmt. Und wenn du dann halt einmal draußen bist, kann ich auch verstehen, dass man da so ein bisschen Blut geleckt hat. Aber so in die Richtung hat man es halt nicht erzählt als dieses, ich will wissen, was da draußen ist und mehr darüber erfahren.
Ja, ja.
Sondern eher so, ich muss jetzt zum Mann werden und hier alleine mich durchschlagen. Das ist der Vibe, mit dem der Film so ein bisschen endet. Und das stimmt schon, das ist, ja.
Ja, also vielleicht kann man es dann doch wieder so auch sehen, dass er mit dem Priestersohn jemanden trifft, der ja auch mit seiner Vaterfigur etwas durchgemacht hat. Ne? Also der Vater, der ihn in dem Moment da so
Achtung, Love-Story incoming im zweiten Teil.
Schutz.
Daddy-Issues.
Ja, genau. ja, wobei, sie, sie finden noch heraus, dass die Väter den gleichen Namen haben.
Ja, wobei da der Altersunterschied etwas zu hoch ist.
Ja. Genau, also vielleicht kann man da die Connection machen zwischen den beiden, ne? Und dass die nicht eine ähnliche Entwicklung gemacht haben, aber keine Ahnung, wer weiß, wir werden es sehen.
Ja, irgendwas werden sie sich dabei schon gedacht haben. Vielleicht machen sie aber auch einfach wieder komplett was anderes. Weil den zweiten Teil hat man ja auch irgendwie so halb ignoriert für den dritten.
Der zweite Teil, beziehungsweise dann der vierte Teil insgesamt, kommt ja nächstes Jahr schon raus und heißt Bone Temple. Und wird directed von Nia DaCosta, die welchen Marvel-Film gemacht hat?
Du erwischt mich heute so kalt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist die Hitze.
Mein Hirn. The Marvels.
The Marvels hat die gemacht. Okay. Ja.
Und Danny Boyle wird nicht dabei sein. Aber ich weiß, dass Alex Garland den Film schätzungsweise auch mitgeschrieben hat dann schon. Ja. Nächstes Jahr wissen wir schon mehr.
Yes. Abschlussfazit. Hat sich's gelohnt? 23 Jahre, aber 23 Jahre zu warten auf diesen Film. Hat's den gebraucht oder hätte man 28 Months Later vielleicht auch noch zwischenschieben können?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich fand ihn schon cool anzugucken im Kino und ich bin froh, dass so ein Film mit Danny Boyle als Filmemacher, der ein bisschen so gegen die klassische Hollywood-Konvention inszeniert, das fand ich cool. Im Nachhinein hätte ich den Film gebraucht. Er erweitert die Reihe schon mit den heutigen Themen, in denen wir drinstecken. Ich habe aber selbst persönlich für mich nicht genug rausziehen können. Deswegen wird er bei mir auch am Ende des Jahres nicht ganz oben auf der Liste landen. Ich fand ihn cool genug. Und lieber habe ich also so, ich weiß nicht, wie hoch war das Budget, 80 Millionen US-Dollar für den Film. Also schon relativ hoch. Das liegt
doch auch nur daran, dass die iPhones so teuer geworden sind.
Ja, genau. So viele iPhones kaputt gemacht. kann man machen. So ganz konsequent gebraucht hätte es den Film vielleicht dann nicht, aber
nee,
war schon gut.
Ja, also ich finde nicht, dass es der große Wurf ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den erwartet habe, aber irgendwie so, nachdem ich halt den ersten und den zweiten auch so nah an dem gesehen habe, hatte ich, glaube ich, eh schon ein bisschen gedämpftere Erwartungen nach dem zweiten. Aber irgendwie so zu wissen, dass der erste halt trotzdem irgendwie bisschen halt Pioniersgeist hatte, war ich dahingehend halt dann schon ein bisschen enttäuscht und ich glaube einfach echt, ich hätte den nicht gebraucht. Da waren für mich zu viel lose Enden in diesem Film. Zu
ja, also ich sehe in dem Film auch eigentlich, ja, da stecken mehrere Filme eigentlich irgendwie drin in dem Film.
Ja.
Aber egal, also ist mindestens ein Film, über den man sich sehr gut unterhalten kann, weil er eben so viele Themen hat. Ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde es prinzipiell immer besser. Und wir haben jetzt sehr viel trotzdem drüber reden können.
Ja, es steckt ja auf jeden Fall viel drin.
Er ist trotzdem deutlich besser als vieles, was sonst im Moment im Kino läuft. Wir hatten ja nicht umsonst eine längere Podcast-Pause.
Ja, das stimmt. Gut. Wir hatten ja eine längere Podcast-Pause. Was hast du denn in der Zwischenzeit gesehen? Oder hast du irgendwas gesehen, was erwähnenswert, empfehlenswert ist?
Ja, also passend dazu können wir ja noch mal kurz, wir haben ja schon drüber gesprochen eigentlich, aber wir können ja kurz über The Last of Us noch mal sprechen, Staffel 2, die ich leider relativ enttäuschend fand. Und deswegen kann ich jedem guten Gewissens 28 Years Later eher im Zombie-Genre ans Herz legen. Aber für mich, die Enttäuschung, aber doch schon. Also ich war am Ende doch echt ein überpaceter, falsch strukturierter zweiter Teil der Serie. Gerade wenn man das Spiel kennt, natürlich ist es immer schwer zu vergleichen, die Sachen. Aber sehr unzufriedenstellend und ich weiß nicht, ob ich überhaupt Lust habe, so richtig. Ich werde aus Interesse einschalten, aber ich bin nicht gehuckt auf Teil 3. Und ich bin gespannt, wie HBO hält die Zuschauerzahlen immer so ein bisschen unter Deckel. Aber man weiß, dass Staffel 1 sehr erfolgreich war. Teil 2 zu Beginn auch, aber die Kritiken insgesamt waren leider auch nicht so gut.
Ja, also ich habe ja das Spiel nicht gespielt. Ich kenne die Story nicht, aber mir ging es ähnlich. Also ich habe kein Problem damit, wenn man das so eine zweite Staffel auch irgendwie anders inszeniert. Es sind aber so viele Dinge so schnell auf einmal passiert und haben sich verändert, ohne dass man wirklich eine Erklärung dafür hatte. Und ich weiß nicht, ob, wenn man das Spiel spielt, ist es wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher zu erklären. Ich hatte so ein paar Sachen, die hatte ich dich ja auch gefragt, so, okay, ist es zum Teil gerade einfach nur alles geträumt, weil ich wusste, dass es wohl einen großen Twist im Spiel gibt und man hat irgendwie so oft das Thema Träume angeschnitten gehabt, dass ich kurzzeitig wirklich dachte, okay, das ist gerade wirklich einfach nur geträumt, was da irgendwie passiert und auf einmal ist es wieder, geht man zu einem anderen Punkt wieder zurück, was du mir dann auch bestätigt hast, dass es nicht der Fall ist. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich, also ich werde mir die dritte Staffel anschauen, aber nachdem man ja irgendwie auch den Punkt kennt, wo das Ganze jetzt enden wird, so ein bisschen, und man erfährt halt die Story von der anderen Seite der Medaille und aus dem anderen Blickwinkel, bin ich sehr gespannt, wie sie da halt den Spannungsbogen aufrechterhalten, weil dir eigentlich ja so das Finale ja schon, das Setting schon steht. So
ja,
ein bisschen.
Ja, und du hast mit Pedro Pascal jetzt auch den Maincast halt verloren, eins der Zugpferde halt verloren.
Ein sehr, sehr großes Zugpferd und deswegen, ja. Nee, hat mich auch enttäuscht insgesamt, die zweite Staffel ein bisschen.
Ja, Ellie fürchterlich geschrieben als Charakter, und wenn man das Game gespielt hat, wo sie ja so wirklich in so eine Gewaltspirale kommt und es wird richtig düster irgendwann. Und hier ist sie halt wie so ein Teenage-Girl, was sie eigentlich in Staffel 1 noch war, und jetzt wieder das bisschen dümmlich dargestellt wird, komische Entscheidungen trifft und alles mehr ein bisschen aus Versehen passiert. Sehr schade. Und dieser Twist im Spiel, dass du aktiv gezwungen wirst, die Person zu spielen, die Joel getötet hat, hat nochmal einen ganz anderen Effekt im Spiel als jetzt in der Serie. Viel zu viel Exposition. Die ganze Serie ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf diesen einen Twist. Also die ganze Staffel, meine ich.
Ja. Und der kommt in der Serie halt nicht mal rüber, so wirklich, weil wir jetzt 2 Jahre auf diesen Twist warten müssen. Also wir wissen es ja noch nicht. Ich weiß
ja
jetzt auch nur, weil du es mir sagst, aber...
Naja, also es wird ja angekündigt in der letzten Szene, der letzten Folge.
So ein bisschen, das stimmt. Aber ohne das Spiel zu spielen, weißt du es natürlich nicht. Und dann ist das so ein bisschen dieses...
Ja, aber es ist auch nicht gut erklärt. Man checkt es dann doch nicht so ganz. Ne?
Ja, es ist so ein bisschen wie bei Wicked, auch an diesem Höhepunkt zu enden.
Ja, und stimmt.
Dann zu erwarten, dass man ein Jahr später, wenn man den zweiten Teil sieht, genau an der emotional krassesten Stelle wieder einsteigt und eine Story fortführen kann.
Ja.
Das, ich glaube, da hätte man sich vom Spiel lösen müssen, um die Story als Serie spannender zu erzählen. Ich glaube, dass das der Serie besser getan hat.
Ja, oder mehr Folgen. Es sind ja nur 7 Folgen gewesen jetzt. Ja. Also das Ganze ein bisschen entspannen.
Genau.
Ja.
Hast du noch einen Film gesehen, außer Mean Girls, den du empfehlen möchtest?
Ja, ich bleibe kurz noch bei düsteren Themen. Ein Film, den ich zwischendurch gesehen habe, ein bisschen anknüpfend an unserer letzten Podcast-Folge, in der wir Warfare besprochen. Haben wir Warfare besprochen?
Nein,
wir haben Warfare gar nicht besprochen, gell?
Nein.
Ah, yes. Ah, ja. Dann müssen wir noch über Warfare sprechen. Ach, du Kacke.
Ja, ja, zur 100. Folge
reden wir
einfach über alles. Über
alles. Ja, ich wollte nämlich gerade über einen anderen Film sprechen, aber dann reden wir kurz natürlich über Warfare. Anknüpfend an Alex Garland. So, da ist es. Das ist das thematische rote Faden. Wir haben Warfare gesehen im Kino, haben dazu keine Folge gemacht. Ein Film... sehr, sehr intensive 90 Minuten. Also ich fand ihn wirklich körperlich anstrengend. Ein Film, der lange noch gewirkt hat in mir, aufgrund seiner sehr, sehr bewusst immersiven 90 Minuten Realzeit einer Mission im Irak, angelehnt an echte Begebenheiten. Ein Film, der die große Frage aufwirft, wann ist ein Film ein Kriegsfilm oder ein Antikriegsfilm? Braucht es das überhaupt? Brauche ich diese Art von Film, um zu sagen, dass Krieg schlecht ist? Ich für meinen Teil persönlich, ja. Ich hatte wirklich Unwohlsein nach diesem Film. Und das ist einer der Filme, wo du einfach sagst, ja, niemals will ich auch nur annähernd in so einer Situation sein. Kein Mensch sollte in dieser Situation sein. Und diese Sinnlosigkeit, dass am Anfang des Films, beziehungsweise am Ende des Films, alles wieder so ist wie am Anfang, außer dass die Leute ihre Beine und Leben verloren haben und diese US-Wunschperspektive irgendwo in ein Land reinzugehen, da die Ordnung wiederherzustellen, dann wieder rauszugehen und dabei einen Haufen Leben verpulvert zu haben. Je länger der Film noch ein paar Tage nachgewirkt hat, desto besser fand ich ihn. Man kann ihm und vielleicht muss man ihm natürlich auch vorwerfen, dass gerade im Hintergrund, dass einer der Motivationen, den Film gemacht zu haben, mit dem Co-Regisseur und Drehbuchautor zusammen, der ein Ex-Soldat ist, der in diesem Einsatz tatsächlich war, ist, dass er gesagt hat, auch in Interviews, er wollte mit Alex Garland zusammen diese Mission so erlebbar wie möglich machen für die Leute, die mit ihm in dieser Mission waren und alles vergessen haben durch den Schock des Einsatzes. Und im Nachhinein kann ich mir schon vorstellen, dass der bei den falschen Leuten als fast schon Propagandafilm funktionieren kann. Nämlich eben diese Jungs, die zusammenhalten, durch diese Mission gehen und für ihr Land gekämpft haben und wieder zurückkommen. Und du hast dann auch diesen Abspann mit den echten Personen, die du siehst, die auch am Set waren und so. Das ist halt sehr gefährlich. Und im falschen Kontext kann dieser Film halt eben auch Propaganda sein, denke ich. Für mich persönlich, wie ich den Film lesen konnte und durfte, hat er aber als Antikriegsfilm sehr, sehr stark funktioniert.
Ja, ich glaube, bei dem Film kommt es wahnsinnig drauf an, wie du ihn am Ende liest. Und ich glaube, am Ende kannst du das reinlesen, was du willst. Ich fand ihn auch unheimlich anstrengend und intensiv. Dadurch aber auch irgendwie gut, noch krasser, dass das Ganze eben ein aus Gedankenfetzen rekonstruierter, echter Einsatz war. Und ich würde dem Film gar nicht so sehr als Fehler vorwerfen, sich da nicht klar zu positionieren. Ich glaube, das kannst du noch so sehr machen. Ähnlich wie bei Civil War. Ich glaube auch da, wenn Leute, und der, finde ich, positioniert sich klarer dagegen, auch da interpretieren Leute, glaube ich, das rein, was sie sehen wollen.
Ja.
Das ist einfach was du nicht umgehen kannst. Aber ja, krasser Film. Aber ich hätte auch nicht gewusst, weil er hat mich schon auch ein bisschen, ich hätte gar nicht gewusst, dass ich da so lange hätte drüber reden sollen. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir keine Folge gemacht haben.
Das ist völlig richtig. Also ich bin da auch mit meiner Analyse nach 5 Minuten durch, weil danach brauchst du den Film nicht auseinandernehmen. Es ist halt 90 Minuten Terror oder viel Warten auch, weil es halt in Echtzeit passiert. Aber ich fand ihn schon recht stark, muss ich sagen. Also wie er weiter in mir gewirkt hat, gerade als Filmerlebnis im Kino.
Ja. Ja, verstehe ich.
Ja. Und dann möchte ich daran anknüpfend noch einen kurzen Film droppen, über den ich nicht so viel sagen werde jetzt, aber Come and See, ein russischer Film von 1985, gedreht von Alem Klimov, der ganz oft als der Antikriegsfilm überhaupt in der Filmgeschichte genannt wird, der ewig auf meiner Watchlist stand und den Alex Garland auch in Interviews nochmal genannt hat bei Warfare. Und dann habe ich ihn endlich angeschaut. Und ja, es ist ein Tag im Zweiten Weltkrieg aus der Sicht eines Kindersoldaten, der sich den Partisanen anschließt bei der russischen Armee. Die deutsche Armee ist eingerückt und der Film ist ein 2 Stunden Psychostrudel mit allen Scheußlichkeiten des Kriegs und hat trotzdem sowas ganz seltsam Poetisches dabei, dass ich den Film nur wirklich jedem empfehlen kann. Man muss ein bisschen reinkommen, glaube ich, also gerade für heutige Filme, Sehverhältnisse, aber super, super stark. Da sind Bilder, die sich einbrennen. Also gar nicht mal grafisch, dass es blutig oder so ist, dass da Sachen gezeigt werden, sondern einfach der, wie oft man dieses Gesicht des Kindes sieht, das in Schock ist, weil er all diesen Gräueltaten zugucken muss und einfach so hineingerät und am Anfang noch Soldat spielen will in der kindlichen Naivität und am Ende ist er einfach nur dieses, wo du gar nicht weißt, wie kann diese Seele überhaupt noch weitermachen nach dem Krieg. Ja, wenn jemanden das Thema Antikriegsfilm interessiert, absolute Sehempfehlung.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist packen für einen Tag, an dem ich mal Lust auf sowas ja. habe. Wenn ich da an im Westen nichts Neues zurückdenke, da das sind keine Filme für jeden Tag.
Nee, das ist richtig.
Ja. Aber ja, kann auf jeden Fall auf die Watchlist. Ich habe noch was anderes im Kino gesehen, um hier mal wieder ein bisschen den Mut hochzubekommen. On Swift Horses, den ich irgendwie sehr schön fand, einfach nur. Es war irgendwie ein wahnsinnig interessante Charaktere, die da auf dieser Filmleinwand zu begleiten. Ich weiß nicht, warum, aber ein sehr einfühlsamer Film über das Thema der Selbstfindung in den 50er Jahren, vor allem aus Sicht aus der Sicht von Frauen. Ein sehr stimmungsvoller Film, kann ich wärmstens empfehlen. Und was ich letztens noch auf Disney Plus gesehen habe, weil wir da ja vorletztes Jahr, glaube ich, über Prey gesprochen haben, gibt einen neuen Predator-Film, einen animierten, den Killer of Killers. Und ich finde das ein, also es war so ein...
Der soll sehr gut sein, oder?
So ein, okay, Wetter ist schlecht, ich schaue mir den mal noch an. Film. Wahnsinnig interessanter Take. Sehr überraschendes Ende. Irgendwie hat mir der Film jetzt noch ein bisschen mehr Lust auf das Predator-Universum gemacht, um da auch die anderen Filme mal auch noch aufzuholen, weil das ja doch auch eine größere Welt ist mit abgesehen auch von den Filmen, was da alles so ein bisschen dahinter ist. Aber das ist definitiv, falls es draußen zu heiß sein sollte oder doch mal regnet und gewittert, ein guter Casual Watch, der trotzdem irgendwie ein bisschen Anspruch hat, finde ich.
Cool.
Also kann
ich. Ja, auf den hatte ich auch Bock. Vor allen Dingen, weil der auch so gut besprochen wurde. Und es kommt ja noch ein anderer Predator-Film ins Kino dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Live-Action-Film.
Ja. Es kommt auch noch eine Alien-Serie raus.
Es kommt noch eine Alien, ja. Alien Earth kommt noch.
Ja. Die hängen ja auch irgendwie zusammen. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Aber
naja, sie wurden einfach zusammengetan in einem Film, ja. In zwei Filmen sogar.
Du weißt, wie sehr ich Crossovers mag. Es kommt Ende Juli erstmal der neue Fantastic Four.
Ja.
Genau. Aber kinotechnisch sieht es ein bisschen, ja.
Jetzt wieder besser aus.
Gefüllter aus, was so die Watchlist.
Ja, zumindest was wir sehen und besprechen wollen. Aber
ja, also, es sind ja
die
schon
Mission Impossible und Lilo und Stitch Phase ist etwas an uns vorbeigegangen.
Ja. Ja, bisschen Mauersommer bislang dieses Jahr. Ja. Aber da kommt sicherlich noch ein bisschen was gegen Ende des Jahres.
Zum rosigen Abschluss habe ich Mean Girl geschaut. Haben wir zusammen mit meiner Freundin Mean Girls geschaut. Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Ein wunderbares Relikt der mit 2000er College, American College Zeit. Witzig, der war nie so groß in Deutschland hier. Ne? Also hierzulande war das halt American Pie. Und,
ja, der war schon ein bisschen nischiger.
Also Mean Girl war ja auch später, glaube ich. Aber ein paar Sachen sind... Er ist besser gealtert, als ich gedacht hätte. Ein paar Sachen sind nicht so gut gealtert. Aber witzig halt auch die ganzen Schauspielerinnen allen voran zu sehen, in jungen Jahren noch.
Und was mich daran einfach nur sehr freut, ist, dass die ein oder andere Popkulturreferenzlücke bei dir
Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja.
gefüllt ist, weil da, also das ist.
Ja, also neben mir wurde auch sehr viel mitgeredet, mitzitiert. Und ja. mir wurde auch jedes Mal erklärt, wenn das jetzt gerade ein zitierbares Meme ist.
Ja, also das finde ich krass.
Oder dass ein Klassiker, den ich eigentlich als Zitat kennen sollte oder kennen dürfte.
Ja, also das finde ich beeindruckend, dass es dieser Film, und der ist, glaube ich, jetzt trotzdem schon fast 20 Jahre alt.
Ja, ziemlich genau, ne?
Dass der in der aktuellen Meme-Kultur, Meme-Kultur und Popkultur immer noch so eine Relevanz hat und jeden 3. Oktober dieses Meme rauskommt.
2004, also der hatte letztes Jahr schon sein 20-jähriges.
Ja. Krass. Ja, also das finde ich bei dem Film echt beeindruckend. Das Musical Revival kannst du dir sparen. Das war ja letztes Jahr
schon gedacht, in den Kinos.
Ja. Damit hast du ja auf jeden Fall von der New York Times 100-Liste auch einen Film mehr abgehakt.
Das ist richtig, zu schauen. Weil war der drauf? Der war drauf. Bridesmaids war drauf. Und Superbad. Das sind die zwei Komödien, an die ich mich erinnere. Vielleicht war Mean Girls auch mit drin, ja. Alright, das war zum Abschluss. Die 100. Folge ist geschafft. Sie ist sehr lang geworden, wie es sich gehört, ja, für eine Jubiläumsfolge. Aber gut, es gab auch ein bisschen was nachzuholen.
Das gab definitiv ein bisschen was nachzuholen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur für die, sondern auch für die Folgen in der Vergangenheit. Dass es Leute gibt, die uns hören. Das ist auch schön. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?